Die Geschichte der Königinnen und Könige dieser Welt war schon immer besonders brutal. Entweder waren sie gnadenlose Herrscher oder Opfer blutiger Rachefeldzüge. Oft natürlich beides. Dazwischen finden wir, von langsamen Vergiftungen bis zu schnellen Hinrichtungen, die ganze Palette menschlicher Grausamkeiten. In diesem Podcast widmen wir uns den aufsehenerregendsten Fällen royaler True Crimes. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale. Na, erkennen Sie die Melodie? Da werden jetzt die Antworten vermutlich auseinandergehen, aber in unserem Fall sind alle richtig. Walk like an Egyptian von den Bangles, beziehungsweise gehen wie ein Ägypter von Die Ärzte. Und genau das wollen wir heute machen. Wie ein Ägypter gehen, beziehungsweise zu den Ägyptern gehen. Und zwar ins Ägypten von vor über 3000 Jahren. Ins Reich der Pharaonen, der Pyramiden, der Sphinxen und Mumien. Wir blicken heute genauer auf die Regierungszeit von Ramses III. Und damit meine ich den ägyptischen Herrscher, nicht den Schwabinger Liedermacher, selben Namens, der uns so Hits wie »Jeder macht an Reibach«, »Bin ich nüchtern«, »Bin ich schüchtern« oder »Eiskäuder Engel« beschert hat. Denn die Regierungszeit von Pharao Ramses III. Weist einige Besonderheiten auf. Sogar weit über seinen Tod hinaus. Ich sag nur, erster Streik der Weltgeschichte. Aber fangen wir von ganz vorne an. Ramses III. Wird ungefähr 1221 vor Christus geboren. Fun Fact: Zu diesem Zeitpunkt sind die Pyramiden von Gizeh schon über 1000 Jahre alt. Ramses Vater ist Setnacht, der König von Ägypten. Und da haben wir auch schon die erste interessante Seltsamkeit in dieser Geschichte. Denn man kann heute überhaupt nicht mehr nachvollziehen, wie Setnacht überhaupt Pharao geworden ist. Man weiß nicht mal, wo er plötzlich herkam. Auf einmal war er da. Zack, König. Ist natürlich angenehm. Nicht nur für ihn, sondern auch für uns. Denn dann müssen wir in dieser Folge mal keinen ewig langen Vorfahrenlinien folgen oder Stammbäume aufdröseln. Mit Setnacht geht's einfach los. Das ist auch der Startschuss für die sogenannte 20. Dynastie in der ägyptischen Thronfolge. Setnacht regierte nur 3 Jahre, bis er starb. Dann übernahm sein Sohn, Ramses III., eben nicht der Sohn von Ramses II., falls ihr euch das gefragt habt. Und jetzt schauen wir doch mal, wie das Land so dastand, als Ramses III. Die Macht übernommen hat.
Ägypten ist zu der Zeit ein Reich, wie man sich das eigentlich im Klischee vorstellt. Das ist sehr groß, sehr mächtig, das ist das ganze Nilreich. Also wir haben ein Reich, das dem heutigen Ägypten ähnelt von der Staatsfläche her, rund um den Nil herum. Der Pharao ist ein sehr mächtiger Herrscher, Ramses III., der an die Macht kommt, als sein Vater stirbt. Und Ägypten geht es gut. Was dann passiert, ist etwas, was ganz außerhalb Ägyptens passiert. Es gibt eine rätselhafte Invasion im ganzen östlichen Mittelmeerraum von Völkern, die in den ägyptischen Texten Seevölker genannt werden. Und Forscher streiten sich nach 100 Jahren, was das eigentlich für eine Völkerschaft ist. Sicher ist, es ist eine Art antike Völkerwanderung. Also da gibt es ganze Volksgruppen, die auch mit Frauen und Kindern und Familien irgendwie auf Wanderschaft sind. Man weiß nicht genau, wo die herkommen, man weiß nicht genau, warum die überhaupt losziehen. Es ist nur klar, die verheeren den ganzen östlichen Mittelmeerraum. Die verheeren Griechenland, die verheeren kleinen Asien. Das berühmte Hethiterreich zum Beispiel kollabiert, weil diese Völker angreifen. Es sind die Vorfahren der Philister, die man aus dem Alten Testament kennt, die sich also auch im Nahen Osten niederlassen. Und das ist eine der ganz großen Katastrophen der Antike, dass diese Invasion von Völkern aus dem Nichts über die Reiche kommt. Und Ägypten ist das einzige Reich, das dem widersteht.
Da ist er wieder, unser Kai Rademacher. Ihr kennt ihn vielleicht schon als unseren Zarenexperten. Aber der History-Journalist und Romanautor ist eben nicht nur einer unserer liebsten und schlauesten Gesprächspartner dieser Staffel, sondern auch ein Zeit- und Epochenreisender. Mit Ramses hat er sich schon länger nicht mehr beschäftigt, aber für uns hat er nochmal richtig Bock entwickelt, sich da reinzufuchsen. Wir sind bei den Seevölkern stehen geblieben, die Ägypten bedroht haben und dem großen Heron, der sie zurückschlagen konnte.
Und es ist Ramses III., der in mehreren großen Schlachten, die er dann auch auf großen Monumenten verewigt, die Angreifer besiegt. Der schlägt die zurück, die kommen nicht nach Ägypten rein. Das heißt, Ägypten ist das einzige Großreich, das diesem Völkersturm widersteht, anders als alle seine Nachbarn. Es zahlt allerdings einen hohen Preis dafür. Der hohe Preis ist, das klingt sehr modern, ist eine Wirtschaftskrise. Der Krieg kostet halt wahnsinnig viel Geld und die Handelspartner fallen weg. Also zum Beispiel das Hethiterreich, mit dem man viel Handel getrieben hat, im heutigen Anatolien, das existiert nicht mehr. Ist einfach futsch. Das heißt, den Ägyptern geht es wirtschaftlich sehr viel schlechter.
Diese Seevölker, die sind ein Ding. Da sind sich die Historiker einig. Aber ein seltsames Ding, weil man nicht so richtig herausfinden kann, wer sie waren und wo sie eigentlich herkamen. Und dazu gibt es in der Wissenschaft sehr viele teils konträre Theorien. Das Thema ist dermaßen umstritten, dass es ganze Konferenzen drüber gibt, die sich nur um die eine Frage drehen. Who the fuck waren die Seevölker? Naja, für uns ist ja erstmal egal, denn der Held unserer Geschichte hat sie ja besiegt und in die Flucht geschlagen. Und dann Reliefs anfertigen lassen, auf denen sein Volk sehen konnte, wie geil er das gemacht hat.
Er hat militärisch unglaublich viel triumphiert. Und das musste er auch verewigen. Er musste dem Volk zeigen, ich bin derjenige, der euch gerettet hat. Das ist halt schwierig. Andere Pharaonen haben das auch gemacht. Man muss bei ihm sehen, was bei ihm wahnsinnig manisch war. Er hatte ein Vorbild, das war auch Ramses. Das war Ramses II., das war Ramses der Große, der Pharao, der über 90 Jahre alt wurde, der wirklich einer der größten Pharaonen aller Zeiten war. Er nennt sich halt nach ihm. Also er nennt sich auch Ramses, Ramses III. Und dann nennt er alle seine Söhne genauso, wie Ramses II. Seine Söhne genannt hat. Also er versucht, diesen fernen Vorfahren, der hat immerhin 100 Jahre vor ihm gelebt, unglaublich nachzueifern. Er will ihn unbedingt übertreffen. Und deshalb, dieses extrem prahlerische ist eher das, dass er sich an einem Pharao misst, der der legendärste Pharao der ägyptischen Geschichte war.
Dr. Claudia Maderna 7, oder Claudia, wie ich sie nennen darf, ist Expertin auf dem Gebiet der Ramessiden, also die Epoche, in der besonders viele Ramsesse an der Macht waren. Deswegen ist sie natürlich die perfekte Gesprächspartnerin für Ramses III. Und für diese Folge. Und sehr sympathisch obendrein. Und wenn man schon mal mit einer echten Archäologin spricht, kommt man natürlich um eine Frage nicht herum, quasi die Indiana Jones-Frage. Hat sie selbst auch Ausgrabungen gemacht?
Jetzt nicht mehr. Ich habe 10 Jahre in Ägypten gewohnt, gelebt und gegraben dort. Ja, das ist, war eigentlich meine erste, sagen wir mal, Karriere in der Ägyptologie, bis ich schwanger wurde und ein Kind bekam. Und dann geht es nicht mehr, dass man 8 Monate in Ägypten ist.
Okay.
Also das ist, wir saßen in der Wüste in einer kleinen Hütte, also in einem Dorf, was ich sehr liebe, immer noch sehr liebe, aber ohne Strom, ohne fließend Wasser. Das heißt auch ohne Bäder oder Toiletten. Einmal in der Woche kam der Mann mit dem Wasser. Ja, und dann, das war's. Also ich meine, und dann haben wir natürlich gearbeitet. Also natürlich nicht über den Sommer, das macht man nicht. Aber wir haben meistens dann Anfang Mai aufgehört. Und dann hatten wir nachts etwa um die 25 Grad. Hm. Und tagsüber, das waren dann... Da waren wir froh, wenn wir in den Schächten gesessen haben und nicht draußen irgendwas kam. Es ist unglaublich spannend. Es ist, also es war für mich ganz toll, weil es ist unglaublich, was man alles noch findet. Und mittlerweile bin ich froh, dass nicht mehr so viele Grabungen sind, weil die Sachen kommen alle in Museen und die Museen platzen, auch die ägyptischen platzen aus allen Nähten und niemand arbeitet auf.
Oh boy, Exponate Stau im Museum. Nennt man sowas ein Luxusproblem?
Ja, hallo, da ist der Bernie. Hallo Bernie, ich bin der Horst. Was hast du uns denn Schönes mitgebracht?
Also ich habe hier so eine super erhaltene Skarabäus-Kette aus dem alten Ägypten. Habe ich mal in einem Antikladen gekauft und ich glaube, die ist echt was wert. Also die müsste echt einiges wert sein.
Ja, schön. Also, wenn's an mir ginge, super Teil. Aber fragen wir doch mal unseren Experten, Peter. Was sagst du denn dazu?
Ja gut, das ist ein schönes Stück, sehe ich sofort. Wenn ich hier noch mit meiner Lupe gucke, ja, das ist halt. Man sieht das hier an den Schleifspuren. So wurde Gold eigentlich nur zu der Zeit der Pharaonen bearbeitet. Danach hatte man ja schon ganz andere Werkzeuge. Also ich würde sagen, das dürfte so 19. Dynastie sein. Also so circa 3000 vor Christus.
3000 vor Christus? Das ist ja der helle Wahnsinn. Das muss ja ein Vermögen wert sein. Das ist ja doll. Da hast du aber einen super Fund, Bernie.
Ach schon, oder?
Was würdest du denn gerne dafür haben wollen, Bernie?
Naja, also wenn es so alt ist, dann würde ich mal sagen, schon so 2000, 3000 Euro, oder?
Ja, mindestens. Das würde ich auch sagen. Also Peter, klär uns auf. Was kann Bernie dafür erwarten?
Ja, es ist wirklich ein sehr schönes Stück, sehr gut erhalten. Aber solche Dinger werden mittlerweile bei jeder Ausgrabung dutzendfach gehoben. Der Markt ist da total eingebrochen und übersättigt. Wenn man jetzt in Kairo ins Museum geht, kriegt man ein Schmuckstück nach Wahl aus der Ausstellung am Ende gratis dazu.
Was?
Ja, man muss das leider so sagen, aber dieses Stück gibt es so oft. Da können Sie froh sein, wenn Ihnen hier die Fahrtkosten erstattet werden.
Ja, Bernie, oh, das tut mir jetzt aber leid.
Nee, ist schon okay. Ich weiß ja jetzt wenigstens, was ich hier hab.
Ja, nee, das ist doch totale Scheiße. Was machen wir denn da? Also kann ich dir natürlich kein Händlerkärtchen geben, aber es tut mir so leid. Na, soll ich es dir abkaufen? Hier, warte, pass auf. Hier, ich guck mal. Was habe ich hier? 50 Euro in der Tasche. 50 Euro? Das ist, mehr habe ich gerade nicht. Warte mal, Peter, hier, Peter, du musst auch ran. Peter, was hast du einstecken?
Nee, ist nicht nötig, ist okay.
Also, ich habe jetzt hier noch 35 Euro in der Hosentasche. Ich habe mein Portemonnaie jetzt in der Garderobe.
Ja, komm, gib her. So, hier, Martin, mein Kamerahäschen, was hast du denn noch an Bargeld in der Tasche?
Also ich habe hier 70 Euro, Horst, aber die brauche ich selber, ich muss doch irgendwie nach Hause kommen.
Nee, nix. Hier, Stefanie, komm, leg mal das Headset weg, du musst jetzt hier nicht Aufnahme leiten. Guck mal bitte, was du noch im Portemonnaie hast. Ich stehe doch da an 20er, da ist doch noch, und da vorne ist auch noch Geld.
Ramses III. Sitzt auf dem Thron und es geht ihm eigentlich ganz gut. Und er hat Pläne, große Pläne. Vor allem will er ein paar Sachen bauen lassen. Als erstes wäre da der Totentempel mit dem wirklich sensationell coolen Namen. Das Haus der Millionen Jahre. Im Relief dieses Tempels lässt er dann eben auch einige Bilder einarbeiten, die zeigen, wie manly er die Seevölker in die Flucht geschlagen hat. Aber noch ein anderer Bau ist wichtig. Sein Grab. Pharaonen scheinen einen nicht unwesentlichen Teil ihrer Lebenszeit damit zu verbringen, ihr eigenes Grab bauen zu lassen. Man könnte auch sagen, sich ihr eigenes Grab zu schaufeln. Das tut auch Ramses III. Aber was bei diesem Bau passiert, immerhin schon in seinem 29. Regierungsjahr, das ist eine Besonderheit. Der erste dokumentierte Streik der Weltgeschichte.
Ja, also das fing an von Jahr 24 bis 29, dass die Arbeiter nicht mehr bezahlt werden konnten vom Königshaus. Es bewegte sich in Delmedine. Delmedine ist ein kleines Arbeiterdorf oder größeres Arbeiterdorf in der Nähe des Tals der Könige. Das waren die Künstler, auch Beamte, große Schreiber, die Tempel auf der Westseite, die Totentempel bauten, aber was noch wichtiger war, die Königsnekropolen, also im Tal der Könige, die Königsgräber bauten. Und da war es so, dass die nicht mehr bezahlt werden konnten. Und das ging eine Zeit lang gut und dann gab es einen großen Briefverkehr zwischen den Beamten und den Arbeitern beziehungsweise dem Vorstand der Arbeiter, die langsam aber sicher sich beschwert haben, dass sie zu wenig Brot und Bier bekommen, die Rationen einfach gekürzt wurden. Und die haben sich dann einfach hingesetzt und haben gesagt, so, wenn hier sich jetzt nichts ändert, dann arbeiten wir nicht mehr. Und genau das haben sie gemacht. Also da ist auch ein ganz Protokoll. Es ist ein langer Briefverkehr, der über Jahre geht, der sich immer aufwiegt und aufwiegt, bis dann letztendlich im Jahr 29 der große Streik kam und die Arbeiter einfach nichts mehr gemacht haben, weil sie nicht bezahlt worden sind.
Und wie läuft dieser Streik dann ab? Wie muss man sich das vorstellen?
Die Arbeiter werden nicht bezahlt. Normalerweise werden die zum Monatsersten bezahlt und am 16. eines Monats sagen sie, jetzt haben wir die Schnauze voll, wir werden schon wieder nicht bezahlt. Die legen die Arbeit nieder und marschieren dann von ihrem isoliert gelegenen Dorf, das am Rande des Tal des Könige ist, marschieren die und demonstrieren vor dem Palast des Gouverneurs. Also der Pharao war in dem Augenblick noch nicht in Theben da, aber es war ein lokaler Gouverneur da und der gerät in Panik. Jetzt hat er plötzlich demonstrierende Arbeiter vor sich, die den Lohn fordern, und öffnet ein Vorratsmagazin des Pharao. Also die werden dann bezahlt. Also letztlich zahlt er ihnen den Lohn aus. Die bekommen also ihren Lohn, der Streik hat Erfolg und damit gehen die auch wieder zurück und gehen wieder an die Arbeit. Es ist nur klar, dass man das auf Dauer nicht durchhalten kann, weil auch der Staat nicht genug Vorräte hat. Also was ihnen passiert ist, ist, dass nach dem Krieg eben die Vorratsspeicher ziemlich leer sind und dass viele ehemalige Handelspartner durch diese Invasion der Seevölker zerstört worden sind. Oder durch andere Kriege, also man hat auch Kriege gegen libysche Stämme geführt und so, und dann kappen die zum Teil den Nachschub an Getreide. Das heißt, sozusagen das Geld der Ägypter kommt nicht mehr ins Land. Und damit kann man auch die Arbeiter nicht mehr bezahlen, denn die werden in Getreide bezahlt. Und damit werden die dann unzufrieden. Also wir haben da eine ganz klassische Situation, die wir aus späteren Zeiten kennen. Die Arbeiter werden nicht mehr bezahlt und hören dann mit der Arbeit auf und sind auch unzufrieden. Was nicht heißt, dass wir da jetzt irgendeine Revolution haben. Also die wollen nicht den Pharao absetzen, die wollen nicht mehr Macht haben und solche Sachen. Die wollen einfach nur versorgt werden. Aber weil sie nicht versorgt werden, hören sie einfach mit der Arbeit auf. Und man kann die nicht zur Arbeit zwingen. Also die sind so wichtig und so spezialisiert, dass man da nicht einfach einen Trupp Soldaten hinschicken kann, die zur Arbeit prügeln.
Ich finde es gut, dass Arbeitskampf schon früher funktioniert hat. Es hat was Beruhigendes. Ramses ist jetzt schon lange im Amt und wird älter und älter. Für damalige Verhältnisse steinalt. Und wenn dann die Zipperlein losgehen, dann schaut man doch mal, wo es so gemütlich wie möglich wäre, den Lebensabend zu verbringen.
Bei Ramses muss man sagen, Ramses ist eigentlich, der ist Ägypter natürlich, aber Ramses wird im Nildelta groß, also im Mündungsdelta des Nils, ziemlich weit im Norden. Er ist ein Mann des Nordens, Nordägyptens. Und er kommt erst als alter Mann nach Theben. Also er ist immer mal wieder in Theben gewesen im Verlauf seiner langen Regentschaft, aber es ist nicht seine eigentliche Heimat. So. Und er kommt erst nach Theben als alter Mann, weil Theben warm ist. Das ägyptische Nildelta ist im Winter feucht und kalt und für einen alternden Mann ist es mitten in der ägyptischen Wüste, in Theben ist das Klima einfach besser. Und viele ägyptische Pharaonen haben ihre letzten Lebensjahre in Theben verbracht.
Theben, das Florida Ägyptens. So ein schöner Ort für den Altersruhesitz. Und Ramses III. Muss ja auch mal langsam zur Ruhe kommen und seine Nachfolge regeln. Und da gibt es einige Kandidaten. Das ist gar nicht so einfach. Vor allem auch, weil er mehr als eine Hauptfrau hat. Big No.
Wichtig ist, dass Ramses III. Nachgewiesen, mit Namen nachgewiesen, zwei Hauptfrauen hatte. Eine Isis und eine, deren Name noch nicht ganz geklärt ist, aber die gibt es auch. Das heißt, die große königlichen Gemahlinnen, diejenigen, die die potenziellen Thronfolger gebären dürfen.
Aber das ist ja schon das erste Problem, oder? Dass es zwei gibt.
Also es gab immer mehrere. Es gibt mehrere große königliche Gemahlinnen und meistens kommen sie aus einer Familie oder sind Geschwister sogar, also Schwestern. Und insofern geht es meistens gut. Die Sache ist die, welchen Sohn designiert er? Und das sollte ein König sehr früh tun, damit eben halt diese Konflikte gleich aus dem Weg geräumt sind. Ramses III. Hatte 8 Söhne. Also legitime Thronfolgersöhne und hatte natürlich etliche Nebenfrauen. Davon gibt es dann 2 Arten. Die sogenannte Nebenfrau, die auch einen hohen Stand hat, die offiziell geheiratet wurde, aber deren Kinder keine legitimen Thronfolger waren. Und dann gab es 180 andere, oder es gab auch vielleicht mehrere Nebenfrauen. Und dann gab es noch die Gespielin, die Musikantin und alles, was man so braucht in einem Harem. Wobei das wirklich, man sagen muss, das sind nicht alles Frauen des Königs gewesen, sondern eher Hofstaat der Königin. Weil das zum Teil auch Frauen von Beamten, hochstehenden Beamten waren. Es war einfach ehrvoll, dort auch zu arbeiten. Mhm. Eine dieser Nebenfrauen war Teie oder Teie. wie auch immer die ausgesprochen wird. Wir haben keine Vokalschrift leider. Und die hatte einen Sohn namens Pentaware, der auch im regierungsfähigen Alter war, also Anfang 20 oder sowas. Also genau weiß man das nicht. Und es ist ja nicht die erste Haremsverschwörung, die so läuft, sondern es ist die dritte, von der wir wissen offiziell.
Okay.
Es ist die erste, die wirklich mit einer Gerichtsakte dokumentiert ist. Die anderen wurden so ein bisschen geheim gehalten. Es ist so, dass anscheinend die Täge mit hochstehenden Beamten des Staates hier einen Komplott schmiedete, um zu sagen, Ramses III ist alt, der macht sich mehr lange, der ist anscheinend schon leicht senil und gibt sein Geld weg und lässt uns hier, und zwar nicht nur uns Frauen, sondern den Staat ausbluten. Er hat zwar 8 Söhne als legitimen Thronfolger, aber ich möchte gerne meinen drauf haben. Und das haben 30 Personen, hochstehende Beamte, mitgemacht. Von dem größten Militärs, von der Verwaltung, ein Schatzhausschreiber, also praktisch einer, der Staatsbankvorstand. Die haben alle dort mitgemacht und praktisch den Pentaware auf den Thron zu heben, aber das ging nur durch Mord.
Das klingt, als würde Ramses in einer ziemlichen Sackgasse stecken, ohne eigenes Verschulden sogar. Das Problem ist nur, das ist eine Sackgasse, aus der er nicht mehr lebend rauskommt. Kai Rademacher, tell it like it is.
Es ist interessant, also man hat die Mumie schon vor über 100 Jahren gefunden. Also man weiß auch, dass es Ramses III. War. Der ist in diesen Bandagen, wie man das so aus Filmen auch kennt, ist er eingewickelt worden. Sein Kopf ist frei, aber seinen Leib hat man nicht freigebunden, weil die Bandagen um den Hals halt ganz besonders dick waren. Jetzt weiß man warum. Und die waren verklebt. Die waren mit altem Harz verklebt. Also man hat mit Harz diese Bandagen getränkt und man hat diese Bandagen nie lösen können, weil man dann den Körper zerbrochen hätte. Das Harz ist hart und verklebt worden, dass man damit die Leiche beschädigt. Und erst ein moderner Computertomograph konnte wirklich einen Blick unter diese Bandagen werfen. Und da stellt man eben fest, welche Verletzungen diese Leiche erlitten hat. Also man sieht, es ist eine Leiche, die man heute noch sehen kann, sieht man so von außen nicht. Und es ist tatsächlich ihm die Kehle durchgeschnitten worden, mit einer scharfen Klinge komplett bis auf den Halswirbel. Also von vorne bis auf den Halswirbel ist ihm der Hals durchgeschnitten worden, ja.
Die Frage, die sich danach aber stellt, ist, wieso sind sich Tehe und ihre Gang denn so sicher, dass ausgerechnet ihr Kandidat Pentaware nach Ramses Tod auf den Thron kommt? Der Ramses III. Hat doch genug eigene Nachfolger, oder? Ist das nicht alles viel zu offensichtlich? Fehlt da nicht ein Teil des Plans?
Ja, also die Ermordung des Königs, und die muss ja recht heftig gewesen sein aufgrund der Untersuchung am Leichnam von Ramses III., dem ist wirklich bis hinten an die Halswirbelsäule die Kehle durchgeschnitten worden. Also es war richtig blutrünstig. Da kam man anscheinend relativ schnell drauf, wer das gewesen ist. Und dann ist die Frage wirklich, ist Ramses IV. Dieser Thronfolger wirklich schon designierter Thronfolger gewesen? Das ist wirklich die große Frage. Es gibt 8 Söhne, die auf den Thron kommen können. Aber war er wirklich schon designierter Thronfolger? Und das ist die Frage, weil Ramses IV. Einen großen Papyrus geschrieben hat, den man gefunden hat, den längsten, der überhaupt erhalten worden ist, mit 25 Metern, der Papyrus Harris I, in dem in den ersten Metern geschrieben wird, welche tollen Schenkungen sein Vater gemacht hat an die Tempel, praktisch so, dass er auch legitimiert wird, weil er ist ja legitimer Sohn, Ramses IV. Und zwischen jedem Abschnitt der Tempel steht, und ich habe den Thron nicht unrechtmäßig besetzt, sagt mein Vater. Also Ramses IV muss immer sich selber legitimieren. Dieser Papyrus für mich scheint darauf hinzuweisen, dass er nicht der designierte, also legitimer Thronfolger war er, aber nicht vom König designiert. Und das könnte sein, dass Ramses III. So nie entschieden hatte, wer nun wirklich sich auf seinen Thron setzt.
Ha, das ist natürlich genial. Ramses IV. Schreibt einfach einen 25 Meter langen Papyrus, um zu beweisen, dass er der rechtmäßige Thronfolger ist. Das muss man sich vermutlich so wie die AGBs im Internet vorstellen. Keiner hat Bock, so viel zu lesen und klickt dann am Ende einfach auf Ja und zack, Ramses IV. Ist König von Ägypten. Wie gesagt, diese sogenannte Haremsverschwörung ist dennoch nur so halb genial, weil es für jeden sofort ersichtlich ist, wer die Täter sind. Und die werden nicht nur festgenommen, denen wird auch sofort der Prozess gemacht. Und wer ist der Ankläger? Jetzt wird's paranormal. Ramses der Dritte. Ankläger aus dem Reich der Toten. Wie der Prozess dann abläuft, kann mir Claudia genau erzählen. Denn sie hat die komplette Gerichtsakte des Prozesses gelesen.
Also Ramses der Dritte klagt an, aber es ist klar, dass Ramses IV die Sache initiiert hat. Der hat diesen Gerichtsprozess gemacht. Er selber tritt nicht in Erscheinung. Es heißt nur, der König hat, und es ist klar, dass es Ramses IV ist, die Majestät von Ober- und Unterägypten, es wird nicht sein Name genannt. Und es ist ganz klar, dass er das gemacht hat, in einem extra einberufenen Gerichtshof, weil unter den Leuten, die im Komplott waren, auch zwei hohe Richter waren. Die konnte er schlecht dann nochmal nehmen, also hat er ein neues Richterkollegium einberufen, mit, sagen wir mal, sauberen Menschen, die da nicht mitbeteiligt waren. Und dann geht es um den Mord, aber es wird auch nicht gesagt, um welchen. Deswegen sind solche Gerichtsakten für solche großen Fälle immer sehr verschwommen, weil um Gottes Willen, das darf gar nicht rauskommen eigentlich. Weil das ist Gefahr überhaupt für die ganze Existenz Ägyptens und das Königtum natürlich auch. Das ist wie eine Erderschütterung, da ist die Schöpfung in Gefahr, weil in dem Moment, wo die Ma'at, das heißt die Gerechtigkeit, durch den König auf Erden nicht mehr ausgeführt wird, bricht das Chaos ein und die Schöpfung geht kaputt. Die bricht zusammen, alles Leben wird getilgt.
Und dann geht's an die Verurteilungen. Und auch da wird nicht gekleckert. Und wenn, dann mit Körperteilen.
Was man einzeln daraus sieht, ist, dass diese 30 oder 35 Verschwörer, also sagen wir mal, die vor Gericht standen, sind in 5 Gruppen eingeteilt worden. 5 Listen, je nach Schweregrad, was sie alles gemacht haben. Es sind 16 Männer und 6 Frauen, die direkt mit der IE und Pentawell zusammengearbeitet haben, die aktiv auch an dem Mord beteiligt waren. Und die sind alle zur Todesstrafe verurteilt worden. Das ist für die Charge an Beamten, die dort mitgearbeitet haben, das ist die höchste Elite gewesen, ist das eine relativ heftige Sache. Weil die zweite Kategorie sind die sogenannten Mitwisser. Darunter fallen auch die IE und Pentawell. Die durften sich selber umbringen. Das ist, sagen wir mal, so die Lösung, die man hat, um noch ein bisschen konform zu sein. Wie in Rom, dass wenn jemand auswegslos ist, darf er sich in sein Schwert stürzen und wird vom König nicht ermordet. Dann gibt es noch 4 Mitwisser, die allerdings im Hintergrund alle zusammengerufen haben. Die sind dann auch noch, durften auch sich selbst ermorden. Die Namen von allen, die sich selbst ermorden und von denen, die zur Todesstrafe verurteilt wurden, sind getilgt, überall. Auch auf den Särgen, überall. Keine Namensnennung mehr. Dann haben 4 Leute noch gute Ratschläge missachtet. Also praktisch, denen wurde angeraten, nicht am Komplott teilzunehmen, da es schon irgendwie im Vorfeld ein bisschen rausgekommen ist. Und die an bestimmten Trinkgelagen teilgenommen haben mit den Verschwörern. Denen sind Nase und Ohren abgeschnitten worden und die sind aus den Ämtern entfernt worden.
Gut, ohne Nase und Ohren sind sie auch in den Ämtern nicht mehr so viel Nutzen. Ne?
Die Zunge wäre auch noch dabei gewesen, aber nein, es sind nur Nase und Ohren. Und es gab noch einen Mitwisser, der anscheinend allerdings wirklich aus Versehen, der das gar nicht wahrscheinlich richtig verstanden hat, was da überhaupt vor sich geht, aber der von den Sachen wusste irgendwie, also dass die sich jetzt treffen und vereinigen und irgendwelche Trinkgelage machen und irgendwas absprechen, was politisch ist, aber nicht wusste, dass der König umgebracht wird, dem hat man nur aus dem Amt entfernt. Also der durfte dann zu den Bauern gehen. Also okay. Das ist so ungefähr das, was man aus der Akte weiß.
Von Thee hat man übrigens nie ein Grab oder Ähnliches gefunden. Es ist fast, als hätte sie nie existiert. Und Kai Rademacher kann mir auch sagen, warum.
Ja, ja, ihr Name taucht nicht mehr auf, ihr Grab taucht nicht auf im Tal der Königinnen. Man weiß überhaupt nichts mehr von ihr. Und da der Sohn ja auch als Vatermörder verurteilt wurde, der hatte die Gnade, der durfte sich selbst umbringen. Das steht zumindest in den Prozessakten. Ist es klar, dass man die umgebracht und beseitigt hat. Also die meisten anderen Mitverschwörer werden ja dann lebendigen Leibes verbrannt und ihre Asche wird verstreut. Was eben diese doppelte Strafe ist. Man tötet jemanden, aber dadurch, dass man auch den Körper nach dem Tod zerstört, was ja in Ägypten sehr, sehr wichtig war, dass man den Körper erhält, deshalb werden die ja mumifiziert, dann nimmt man eben auch jede Chance aufs Weiterleben. Also das, in dem Augenblick, wo ich den Körper zerstöre und dann alle Winde zerstreut, gibt es auch keine Chance aufs Weiterleben. Und das ist so die schlimmste Strafe, die man in Ägypten geben kann. Und es ist natürlich die Vermutung, dass Thea ein ähnliches Schicksal hatte, also dass sie verbrannt wurde und dann einfach zerstreut wurde.
Ramses hat also nicht nur aus dem Jenseits geklagt, sondern dürfte auch einer der wenigen sein, die den Prozess dann sogar noch gewonnen haben. Eine metaphysische Win-Win-Situation, wenn man so will. Postmortal alle Neune abgeräumt. Spaß beiseite. Es war schon sehr hässlich, wie das zu Ende gegangen ist. Aber im alten Ägypten sind solche Intrigen und Morde aus Machtkalkül nicht so ungewöhnlich. Kleopatra zum Beispiel hat sich ja auch auf den Thron gemordet, auf Kosten ihres Bruders. Aber man sagt, mit Ramses III. Stirbt noch mehr. Eine ganze Ära. Ramses III. Wird als der letzte echte große Pharao bezeichnet. Warum eigentlich?
Weil es auch wirklich so war. Wir haben danach eine zeitweise Priesterherrschaft, die dann aufgelöst wurden mit zwei konkurrierenden Königshäusern. Das heißt für Ägypten keine Einigkeit mehr. Ober- und Unterägypten werden geteilt. Es sind mehrere Fremdherrschaften. Also Ägypten wurde schwach, auch finanziell schwach, verlor die Handelswege. Das heißt, persische Herrschaft, libysche Herrschaft, Kuschitenherrschaft, also alle Fremdherrschaften kommen dann bis in die Seitenzeit, bis dann in die 26. Dynastie rein, was eine Zeit lang ist. Das ist praktisch so mitsammetig, dass dann wieder das Land geeinigt wird und wieder unter eine Herrschaft gestellt wird. Aber auch wenn die 26. Dynastie, die selber sich legitimatorisch an die Ramessidenzeit andockt, da passiert auf einmal eine andere Zeit, da kommen Griechen, da ist Ägypten sowieso schon immer mit vielen Bevölkerungen durchwachsen, wird langsam aber sicher dann auch griechisch. Also das ist eine sehr Spätzeit. Aber von den richtigen ägyptischen Herrschern ist Ramses der letzte Große.
Und damit ist sie zu Ende. Die Zeit des ägyptischen Großreichs. Genau wie dieser Podcast. Denn, das war sie, die letzte Folge dieser Staffel Kill Royale. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Und wenn ja, spread the word. Ich freue mich, wenn wir uns alle hier wiederhören bei weiteren Gräueltaten royaler Dimension. Und wenn ihr jetzt dran bleibt, dann gibt's als Schmankerl noch eine kleine Überraschung ganz am Ende. Danke fürs Zuhören. Mein Name ist Bernie Meyer und das ist Kill Royale, der Podcast, in dem gekrönte Köpfe rollen.
Royal ist ein Podcast von Zebra AudioNet. Recherche, Interviews und Moderation Bernie Meyer. Recherche und Buch Nils Bokelberg. Unser Titelsong ist Easy Way Out von Roosevelt. Kill Royal wird produziert von Pool Artists.
So, und hier, wie versprochen, noch ein kleines Extra, das viel zu schade ist, um in unserem Rohmaterialarchiv zu versauern. Denn Dr. Moderna 7, also Claudia, erzählt mir noch die Schöpfungsgeschichte aus ägyptischer Sicht. Und was wäre besser geeignet, um einen Podcast zu beenden, als die Entstehung der Welt?
Eine der Möglichkeiten ist, wie sich der Ägypter vorstellt, dass die Welt zustande kommt. Und zwar, das Chaos herrschte. das Land, alles war nicht geteilt, also Luft und Wasser und Erde nicht. Auf einmal tat sich im Urfluss, im Urgewässer eine Sandbank auf, eine Gans kam, landete auf der Sandbank, legte ein Ei, da es ja Stille war, weil kein Kosmos, weil ja noch gar nichts da war, fing diese Gans an zu schnattern. Der heißt auch im Ägyptischen der große Schnatterer. Die Eischale zerbrach und es wurde die Sonne geboren, der junge Sonnengott, Re, wurde geboren und erhellte und teilte Himmel und Erde und ordnete das Chaos und initiierte die Schöpfung. Er schuf alle Lebewesen, Mensch, Tier, Pflanzen, und herrschte über diese Lebewesen und in seiner Folge alle Götter, die nach ihm kamen.
Ich sag tschüss, euer großer Schnatterer.
Ja, hör mal, hallo, Sie da vorne, was haben Sie denn noch an Bargeld in der Tasche? Nee, nicht weglaufen, hier geblieben. Ich will hier für den Bernie genug Geld zusammenkriegen. Warten Sie mal.
Nabend, Tim.
Buonasera, David.
Mal wieder spät geworden.
Ja, oh ja.
Kinder im Bett.
Kinder sind aber im Bett, ja.
Ja,
Frau
bei
auch.
Mir auch. Sehr schön. Das ist dann unsere Podcast-Zeit. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss. Das ist das Erfolgsbuch aus deiner Feder. Du bist hier der Rennradfahrer und Experte von uns beiden.
Und du bist der absolute Laie.
Das hätte ich jetzt ein bisschen freundlicher formuliert, aber in der Sache korrekt.
So sind wir.
Die Kompaktkurbel unter den Podcasts gelingt uns meistens nicht mit langen Episodenzeiten, aber unsere HörerInnen wissen es zu schätzen. 101 Dinge, die ein Rennradfahrer wissen muss, von dem inzwischen auch mit einem anderen Rennradwerk Spiegel-Bestseller-Autoren Tim Farin und meiner Wenigkeit
David Karsten.
Ja, genau.
Hört doch einfach mal rein, Leute.
Hört doch mal rein, Leute. Alter.
Ciao.